Fritz. Podcast. Lilly Masur. Trackback.
Herzlich willkommen zur Internetsendung von Fritz. Ich bin Lilly Masur und wünsche euch einen schönen Abend. Und welches Thema hat wohl Berlin die letzte Woche besonders beschäftigt? Die Republika. Und deswegen wird diese Sendung ganz im Sinne der Republika gestaltet werden. Wir reden unter anderem über Projekte, die wirklich was verändert haben. Das Motto der Republika war ja Action. Und deswegen war ich ganz gespannt, was wird denn da eigentlich an Action so gerade auch in Berlin gemacht? Habe ein Projekt kennengelernt, das heißt Broken Lifts. Da geht es um defekte Aufzüge in Berlin. Die werden dokumentiert auf einer Internetseite. Und dann habe ich mich auch noch mit einem Blogger über den Weltfrieden unterhalten und wie man über Bloggen den Weltfrieden eigentlich so beeinflussen kann. Außerdem gibt's noch ein paar Netztipps, also welche Videos wurden hin und her geschickt diese Woche. Und es gibt auch Netzmusik. Die könnt ihr euch legal und ganz kostenlos runterladen. Alles das hier bei Trackback. Auf Fritz. Und an dieser Stelle geht es jetzt um die Netznachrichten. Das heißt, was ist diese Woche eigentlich an neuen Sachen passiert? Beziehungsweise gab es diese Woche alte Sachen, die wieder neu aufgerollt wurden? Unter anderem ging es um den Schultrojaner, um Facebook, was ja irgendwie ein altes Ding ist. Aber jetzt geht es um Organspenden über Facebook und über ACTA. Da gibt es auch wieder eine Neuigkeit. Die präsentiert werden die Nachrichten von Wayne Schlegel.
Das Antipiraterieabkommen ACTA wird es wahrscheinlich doch nicht geben. ACTA wurde als Abkommen gegen Produktpiraterie und für den Schutz geistigen Eigentums im Netz beschlossen. Doch die EU-Kommissarin Neelie, die für die digitale Agenda in Brüssel zuständig ist, erklärte jetzt, man habe den Protest tausender Gegner von ACTA wahrgenommen. Trotzdem müsse das Urheberrecht im Netz angepasst werden, um Künstler und Kreative zu schützen, und es müsse auch generell mehr Datenschutz garantiert werden. Markus Beckedahl, der Vorsitzende der Digitalen Gesellschaft, will aber weiter gegen ACTA protestieren und erstmal die Abstimmung im Europaparlament Anfang Juli abwarten. Viele Netzaktivisten kritisieren generell, dass ACTA die Freiheit im Netz einschränkt. Gerade prüft der Europäische Gerichtshof, ob der ACTA-Vertrag mit Grundrechten vereinbar ist. Auch der gefürchtete sogenannte Schultrojaner soll nicht mehr in Schulen eingeführt werden. Diese Software sollte ab diesem Frühling Lehrmaterial nach illegalen Kopien von urheberrechtlich geschütztem Material durchscannen. Die Kultusministerkonferenz hatte die Plagiatsoftware 2010 initiiert. Jetzt haben sich die Länder mit den Schulbuchverlagen darauf geeinigt, auf diese Software zu verzichten. Die Kultusminister wollen jetzt andere Mittel finden, um die Urheberrechte der Verlage zu schützen. Außerdem soll Lehrern die digitale Nutzung von Unterrichtswerken und Materialien ermöglicht werden. Facebook geht an die Börse und will auch noch nebenbei was Gutes tun. Neuerdings können Facebooker in den USA und Großbritannien angeben, dass sie Organspender sind. Mark Zuckerberg will mit dieser neuen Funktion das Bewusstsein für die Organspende stärken und hofft, dass Facebook-Freunde sich jetzt untereinander zum Organspendeausweis ermutigen. Zum Projekt habe Zuckerberg auch Apple-Mitbegründer Steve Jobs inspiriert, der vor seinem Tod über eine Organspende noch eine neue Leber erhalten hat. Bald soll es die Organspendefunktion auch in Deutschland geben. Interessant, weil es ja erst vor kurzem groß in den Medien diskutiert wurde, wie man mehr Leute zum Organspendeausweis bewegen könnte. Ob Facebook das schafft, bleibt aber fraglich. Jeden Tag etwas erledigen, klingt toll, aber vor allem, wenn die anderen das auch mitbekommen. Der Webdienst Today I Made gibt Kreativen, die gerne Sachen selbst basteln, die Möglichkeit, die neuesten Projekte direkt öffentlich zu machen. Neben der Veröffentlichung der eigenen Projekte kann man sich dort auch zu neuen Ideen inspirieren lassen und gegenseitig Feedback geben. Ist auf jeden Fall einfacher, als sich alleine am selbstgestrickten Hasen zu erfreuen. Fahrradklingel, Speichen und Fahrradpumpe bringen den perfekten Sound zum Frühling. Das dachte auch der französische Hip-Hop-DJ C-Row und hat daraus mal zum 1. Mai einen Song mit einem Fahrrad geremixt. Auf YouTube gibt's I Can Remix zum Anschauen. Manch einer erinnert sich dabei vielleicht noch an Sound of Noise mit ihrem Video Music for One Apartment and Six Drummers, wo eine Gruppe von Leuten im Bade-, Wohn- und Schlafzimmer einer fremden Familie mit Haushaltsgegenständen Musik Musik macht. Na, mit welchen Gegenständen macht ihr noch so gerne Musik? Analog ist in. Ob Fotos, wieder zum Anfassen über die neu entdeckte Polaroid-Kamera oder jetzt dem Play-Button. Das ist ein Button, den ihr euch wie gewohnt mit Bandmotiv auf die Jacke oder Umhängetasche pinnen könnt. Einziger Unterschied zu normalen Buttons, aus dem Play-Button kommt Musik raus. Da steckt nämlich ein MP3-Player drin, der euch gleich ein ganzes Album eures Lieblingskünstlers abspielt. Mittlerweile gibt es so einen Play-Button von Florence and the Machine und einen für eine Sonderedition von Lady Gagas Born This Way. Auch Der König tanzt von König Boris ist dabei, aber nur 1000 Mal für satte 20 Euro und nur bei einigen Plattenläden und Konzerten. Trotzdem sehr schön anachronistisch.
Ja, der Playbutton klingt auf jeden Fall spannend. Für euch nur als Info, wenn ihr den wieder aufladen wollt, macht ihr das über ein USB-Kabel, über den Computer und ihr könnt dann natürlich nicht die Tracks wie beim normalen MP3-Player verändern, sondern da ist dann wirklich nur das Album drauf von der Band. Aber deswegen habt ihr euch ja auch das Album geholt auf dem kleinen Playbutton. Internetsendung von Fritz, heute mit Lilly Masur. Hallo zusammen. Und Trackback ist die Show mit Internet und so. Das heißt, wir präsentieren euch hier natürlich alles rund ums Netz und Blogs und Social Media und so weiter. Und eine Menge Musik. Es gibt tatsächlich Netzmusik, die einfach mal so ganz legal und kostenlos runterladbar ist. Und hier habe ich ein Stück für euch. Das sind die Holmes mit ihrem Song Brothers. Ist quasi Indie-Rock aus Schweden. Aber der Rolling Stone schreibt, es ist eher so Scandinavian America. Ja, da könnt ihr ja selbst euch ein Bild von machen, beziehungsweise ein Ohr. Holmes sind übrigens eingefleischte Hip-Hop-Fans. Würde man jetzt gar nicht direkt so denken, wenn man jetzt den Song gleich mal so hört. Aber sie sagen zu ihrem Drummer immer, play it like a Wu-Tang Beat. Naja, hören wir mal rein.
Don't let your heart grow
Holmes mit Brothers hört ihr hier bei Trackback. Und wenn euch der Song gefallen hat, dann könnt ihr euch den runterladen über unser Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Ja, es gibt Dinge, an denen lauft ihr jeden Tag in der U-Bahn mehrmals vorbei, ohne wirklich diese wahrzunehmen. Manche denken jetzt vielleicht an Leute, die irgendwie Geld einsammeln wollen. Ich dachte jetzt mal spontan an Aufzüge. Aber wen interessieren schon diese Aufzüge? Ihr nehmt die Treppe, ihr nehmt vielleicht auch das elektrische Gegenstück, die Rolltreppe. Fahrradfahrer, Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen sind aber auf diese Aufzüge angewiesen. Und wenn die nicht mehr funktionieren, dann können die auch gar nicht in der U-Bahn oder auch in der S-Bahn weiterkommen. Deshalb hat sich jetzt ein Team aus Berlin, die Berliner Sozialhelden, eine Idee überlegt, dass sie auf der Republika jetzt diese Woche präsentiert haben. Das Projekt heißt Broken Lifts und dokumentiert im Internet kaputte Aufzüge. Ich wollte von einem der Teammitglieder, Andy Weiland, mal wissen, woher bekommt ihr denn eigentlich diese Daten über diese kaputten Aufzüge?
Das funktioniert ein bisschen in der rechtlichen Grauzone. Wir lassen halt ein kleines Programm über die Seite der Bahn laufen, wo diese defekten Aufzüge angezeigt werden.
Also BVG und auch S-Bahn?
Genau. Bei der BVG und S-Bahn, die haben jeweils eine Seite, auf der sie aber auch nur die Aufzüge anzeigen, die gerade bei denen kaputt sind. Also was auch ein bisschen doof ist, warum soll ich auf zwei Seiten gehen, wenn ich zum Beispiel U-Bahn und S-Bahn Station auf meinem Weg habe.
Das heißt, welche Daten genau kann ich auf eurer Seite ablesen?
Erstmal die einfache Information, ist der Fahrstuhl defekt oder funktioniert er? Und dann, wenn man auf einen Aufzug draufklickt, dann erscheint dann eine Übersichtsseite, auf der man sieht, wie lange war er zum Beispiel defekt in den letzten 200 Tagen, wie viele Defekte hat er gehabt und dann auch zum Beispiel, wie lange die Reparatur gebraucht hat. Also, dass man zum Beispiel sieht, der Aufzug war 5 Tage am Stück zum Beispiel kaputt. Dann gibt es halt noch die Information, wer zum Beispiel besser oder schlechter ist. Also zum Beispiel die S-Bahn, da sind dann mal 94% der ganzen defekten Aufzüge liegen dann gerade bei der S-Bahn. Und da kann man ja auch vielleicht schon, wer sich mehr für die Wartung interessiert, ablesen.
Jetzt kann ich mich da wahnsinnig drüber aufregen. Oh Gott, dieser Aufzug, der ist jetzt schon seit 20 Tagen defekt. Was bringt mir das letztlich? Oder wer werdet ihr die beiden Firmen quasi ansprechen?
Na, wir hoffen natürlich erstmal, dass wir auf dieses Problem aufmerksam machen, weil wir, also mit wir meine ich jetzt Leute, die alte Rolltreppen benutzen können, die brauchen erstmal ja keine Aufzüge und deswegen interessiert es uns auch nicht, wenn er defekt ist oder nicht. Aber andere sind da sehr angewiesen. Und mit dieser Aufmerksamkeit hoffen wir natürlich, dass es dann auch vielleicht eine Diskussion entsteht und dann im schönsten Fall halt die Bahn sagt, okay, wir versuchen halt wirklich schneller zu werden. Wenn wir es schon nicht schaffen, wirklich den Aufzug ganz schnell zu reparieren, dass wir aber auch eine ordentliche, valide Information geben. Also manchmal weiß man halt dann auch nicht, ist der Aufzug gerade wirklich kaputt. Natürlich versucht sich halt auch die Bahn, die Schuld, also mit Bahn meine ich jetzt U-Bahn und BVG und die S-Bahn, wird es jetzt zum Beispiel auf Vandalismus geschoben. Das heißt, es steht dann immer bei den Seiten, wegen Vandalismus geht dieser Aufzug nicht. Und auch das glauben wir nicht so recht. Also man kann somit die Schuld wegziehen und gerne würden wir halt dort den Dialog suchen, dass man halt einfach den Service verbessert.
Sagt Andy Weilert von den Berliner Sozialhelden. Mit im Team ist übrigens auch Raul Krauthausen, der auch selbst im Rollstuhl sitzt und deshalb eben auch auf Aufzüge in der U-Bahn und S-Bahn angewiesen ist. Welche anderen Ideen der Verein Sozialhelden noch so hat, findet ihr auf der Seite sozialhelden.de und die suchen auch immer Leute, die mal so Lust haben, ehrenamtlich mitzuarbeiten und dadurch die Welt ein kleines Stückchen besser machen.
Fritz. Lilly Masur, Trackback.
Schönen Abend zusammen und herzlich willkommen zur Trackback-Internetsendung von Fritz. So perfekt singt Kasper hier bei Fritz und relativ perfekt war auch die Republika, die jetzt diese Woche in Berlin war. Da wurden dann ganz viele Projekte vorgestellt. Es ging um den arabischen Frühling, um Occupy und alles Mögliche, was gerade so im Netz rumfliegt. Und ich habe mich da mal so ein bisschen umgeschaut und möchte euch heute hier in der Sendung ein paar Projekte so vorstellen. Polytrauma, Hämatom, chronische Bronchitis, auch keine Ahnung, was das heißt. Kein Problem, jetzt gibt es nämlich die Plattform im Netz, die euch medizinische Befunde kostenlos übersetzt. Die Seite heißt Was hab ich und ist ein Projekt von Medizinstudenten aus Dresden. Einer aus dem Team ist Ansgar Jonitz, den habe ich ja auf der Republika getroffen und ihn gefragt, wie er denn so schwieriges Medizinerlatein eigentlich übersetzen würde.
Also es könnte zum Beispiel ein MRT-Befund sein, in dem steht, in der flüssigkeitssensitiven Sequenz Nachweis eines ausgeprägten Knochenmarködems an der ventralen Zirkumferenz des Humeruskopfes. Und wir würden dann eben erklären, dass die flüssigkeitssensitive Sequenz die Darstellungsform ist, in der die Flüssigkeiten besonders gut sichtbar sind. Wir würden erklären, dass das Knochenmarködem einfach nur eine Flüssigkeitseinlagerung im Knochenmark ist und eben was der Humeruskopf ist, nämlich ein bestimmter Teil des Oberarmkopfes.
Okay, also jetzt hat man schon mal ein bisschen mehr verstanden. Ich finde das eigentlich ganz witzig so. Mediziner, die haben ja eigentlich gar nicht so viel Zeit, nehmen sich jetzt aber noch ehrenamtlich die Zeit, diese ganzen Arztbefunde zu übersetzen. Wie schafft man das? Wie viele Leute arbeiten da dran?
Also wir sind inzwischen ein großes Team. Wir haben über 450 Medizinstudenten aus ganz Deutschland und 110 Ärzte im Team. Und trotzdem gibt es sehr viel Arbeit und es ist viel Arbeit für jeden Einzelnen. Der Mediziner macht das aus verschiedenen Gründen. Zum einen lernt er sehr viel fachliches Wissen. Also wenn er einmal einen bestimmten Sachverhalt so erklärt hat, dass ihn der Patient versteht, dann muss er ihn auch selbst verstanden haben. Und zum anderen lernt man auch die Social Skills, also wie kann ich mit dem Patienten reden, was ist die gute Patientenkommunikation, überhaupt das Bewusstsein zu haben, welche Wörter kann ich nicht verwenden.
Ein Patient schreibt jetzt eine E-Mail und wie läuft das dann ab? Also kann sich dann jeder von euch einfach raussuchen, die Krankheit finde ich jetzt besonders spannend oder wie teilt ihr das auf?
Ja, die Anfrage kommt vom Patienten rein, die gibt ein Formular ein, schickt uns den Befund entweder direkt als Upload, wenn er den eingescannt hat, schreibt ihn ab oder schickt uns den per Fax. Und der Mediziner kann sich selbst aussuchen aus einem Pool von allen offenen Anfragen, welche er gerne übersetzen möchte, welche ihm fachlich gerade gut gefallen, was zeitlich bei ihm passt und hat dann die freie Wahl, was er übersetzt.
Kann ich jetzt auch schon als Medizinstudent im ersten Semester sagen, ach ja, ich möchte mich jetzt studienbegleitend mich fortbilden oder was für Voraussetzungen muss ich eigentlich mitbringen, damit ich bei euch auf der Plattform was habe ich.de mitmachen darf?
Also erste Voraussetzung ist, dass man mindestens im 8. Fachsemester sein muss, damit die fachlichen Grundlagen schon gelegt sind im Studium. Und dann legen wir sehr viel Wert auf Qualitätssicherung. Das heißt, bei den ersten Befunden als neuer Übersetzer wird man von einem Supervisor betreut. Das ist ein erfahrener Übersetzer und der wird mindestens die ersten 5 Übersetzungen gemeinsam telefonisch durchsprechen und entsprechend Feedback geben, wie kann man gut übersetzen.
Wie soll es denn jetzt weitergehen mit was habe ich.de? Habt ihr da noch irgendwelche Pläne, wie ihr das ausbauen könnt? Weil momentan sieht es ja so aus, als ob die Nachfrage nach euren Übersetzungen so unermesslich groß ist, dass ihr gar nicht mehr hinterherkommt mit den Übersetzungen.
Also die Nachfrage von den Patienten ist so riesig, dass wir eben zeitweise auch Wartelisten geschaltet haben und unser großes Ziel ist es deswegen, mehr Medizinstudenten zu gewinnen und mehr Mediziner davon zu begeistern, mitzumachen bei uns, damit wir möglichst vielen Patienten auch weiterhelfen können.
Was hab ich? Ist eine Plattform im Netz, die euch medizinische Befunde kostenlos übersetzt. Die suchen noch Medizinstudenten, die Lust haben, ehrenamtlich mitzumachen, denn demnächst soll es die Plattform auch in anderen Sprachen geben, zum Beispiel in Türkisch. Balodi mit Domino ist ein Ensemble von Shinokei und Kain, ein Spezialist für Ambient Sounds und Drums and Synths ist der andere. Die beiden haben das gegründet, Balodi, und ich würde sagen, haben sie ganz gut hinbekommen, eine ganz andere Musik. Das ist übrigens Netzmusik, die könnt ihr euch runterladen, legal und kostenlos, über trackback.fritz.de, also den Blog zu der Sendung, zu der ihr gerade eingeschaltet habt, wo es heute um die Republika unter anderem geht, die Internetkonferenz, die diese Woche in Berlin war. Da ging es unter anderem um ein Projekt, was so ein bisschen so ökologischer angehaucht war. Zum Beispiel um einen Garten in einer Wohnung, den man ohne einen Balkon betreibt. Das geht tatsächlich, nennt sich Window Farms. Und Britta Raley aus New York hat sich das Ganze ausgedacht und einfach mal so vorgestellt.
It's a way of growing without soil. Instead, the plant's roots are sitting in these clay pellets and we're running liquid soil over them, so they get the best possible nutrition, and you can actually grow a large plant in small containers, and we just have these small containers oriented vertically, and we have a pump down at the bottom that pumps some of this liquid soil essentially up to the top, and then it trickles down through all the plant's root systems and is recaptured at the bottom.
Also es ist ein System, das ohne Boden wachsen kann, und Pflanzenwurzeln liegen quasi nicht im Boden, sondern in sogenannten Erdplatten und werden über ein Wasser versorgt, das von unten aus einer Box hoch geschossen wird quasi und dann durch ganz viele Boxen, wo Pflanzen drin sitzen, versorgt wird. Und unten im Wasserbottle wird das Ganze dann wieder aufgefangen. Und wie sie dazu kam, auf diese abgefahrene Idee, das hat sie mir auch erzählt, weil ich einfach mal gedacht habe, so, das kann ja irgendwie gar nicht sein, wie man darauf kommen kann. Als ich mich in meinem kleinen New Yorker Apartment fragte, wie ich eigentlich hier etwas Essen anbauen könnte, ist mir mein Fenster eingefallen. Es hat das ganze Jahr ein kontrolliertes Klima, ich erhitze es im Winter und es gibt immer natürliches Licht, also ein guter Platz für Pflanzen. Aber ich wollte nicht nur eine kleine Fensterbox auf dem Boden haben, sondern wirklich richtig Essen anbauen. Also entschied ich mich für ein vertikales, also von unten nach oben gebautes System.
And that was the project that I decided to make.
Britta Raley ist jetzt aber nicht die Einzige, die sich das ganze Design für diese Window Farms überlegt hat, sondern hat das über Crowdsourcing gelöst. Also Leute haben übers Internet einfach mal so mitgemacht. Und da haben wirklich viele Leute gesagt, hey, das ist eine super Idee, ich möchte auch so einen Garten in meiner Wohnung haben, der ohne Balkon funktioniert, also nur über ein Fenster. Und haben sich Gärtner und Ingenieure einfach mal gemeldet und dem Projekt mitgearbeitet. Ein Typ hatte die Idee, eine Flasche mit einer anderen zu verbinden, damit das Ganze stabiler würde. Ein anderer schlug vor, statt Wasserpumpen lieber Luftpumpen zu benutzen. Die haben ein Jahr gebraucht, um das Design letztlich dahin zu bekommen, wo es jetzt ist. Es waren kleine Ideen von anderen Leuten, die das Projekt schließlich dahin brachten, dass man jetzt auf der ganzen Welt das Projekt nachbauen kann. Britta Raley ist jetzt aber nicht die Einzige, die diese Idee jemals hatte. Es gibt auch schon relativ große, ja, sogenannte Bauernhöfe innerhalb von Wolkenkratzern, zum Beispiel in Detroit. Fand ich ganz interessant, dass das da quasi industriell gebaut wird. Aber sie findet das auch interessant, aber hat da einen ganz eigenen Ansatz, den sie euch jetzt mal hier verrät. Ich freue mich sehr über alle Arten von Projekten urbaner Landwirtschaft, die gerade so auf der Welt entstehen. Es gibt schon so viele Bauernhöfe an Wolkenkratzern, sogenannte Skyscraper Farms, die ich wundervoll finde. Ich denke aber, es ist problematisch, dass die großen neuen Landwirtschaftssysteme alles patentieren. Und ich befürchte, dass in der Zukunft darüber das Essen kontrolliert werden könnte. Daher wollte ich Menschen zeigen, wie sie die neuen Techniken selbst nutzen können, um selbst Pflanzen anzubauen. Sagt Britta Raley über ihr Projekt Window Farms und hat mir verraten, wenn das alles gut funktioniert, dann kann man sich sozusagen jeden Tag einen kleinen Salat für sein Mittagessen zusammenstellen, wenn man sich diese Pflanzen selbst anbaut. Im Moment wird das Ganze nur in den USA verkauft, aber über Kickstarter läuft es quasi auch international. Da haben sich anscheinend auch schon Leute in Deutschland für gemeldet. Ist $120 teuer. und soll auch so teuer bleiben, wenn es in Europa eingeführt wird. Aber klingt doch eigentlich ganz spannend. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann klickt euch durch über unser Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt's was über die Window Farms.
My room is full of trees, my room is full of guns and roses. It's under 7,000 feet, it's in the deep, deep ocean. And this is all I am, and nothing more than this. It's all about my fear of heights and falling trees. Skies so far, so far. There is so much light. I was there before, under burning trees. I'm blind, I'm so. Help me to remember this, and please remind me. Seven doors and seven burning windows. My bed is full of smoke that every night I breathe in. And this is all I am, and nothing more than this. When it gets so dark, above the skies, so far, so far. There is so much light, I was there before. Under burning trees, I'm blind, I'm so. Remind me, help me to remember this.
Wenn ihr euch jetzt wundert, was denn da für ein langer, ruhiger Song von 5,5 Minuten bei Fritz läuft, kann ich euch sagen, ihr habt eingeschaltet zu der Internetsendung Trackback, wo wir auch mal solche Stücke spielen. Denn das ist ein ganz besonderer Stück, den kriegt ihr einfach so zum Runterladen unter Creative Commons Lizenz. Das war Mfsuf mit The Rooms und kommt aus Litauen, ein Elektroakustikprojekt. Also über trackback.fritz.de kommt ihr zu dem Song, wenn er euch gefallen hat. Sendung rund ums Netz, heute mit Lilly Masur. Schönen Abend. Heute geht's hier in der Sendung Trackback um die Republika. Das war diese Internetkonferenz, wo 4000 Leute diese Woche nach Berlin hingereist sind, aus der ganzen Welt, Netzaktivisten und Blogger. Und wir stellen ja hier in der Sendung Trackback gerne mal auch Blogger so privat vor. Also was denken die so privat im Real Life quasi, also im wirklichen Leben? Und da ich auf der Republika war, habe ich gedacht, ja, dann suche ich mir doch mal den Blogger vor Ort einfach aus. Und die Wahl fiel dann plötzlich auf einen Herrn Bockelberg, der auf seinem Blog Bloggen für den Weltfrieden, na was wohl, über den Weltfrieden bloggt. Und das Motto der Republika war ja Action, also wollte ich wissen, na Nils, wie verbesserst du denn die Welt aktiv mit deinem Blog?
Ich habe da einen sehr pragmatischen Aktivismus für mich selber gefunden. Ich sage einfach, ich möchte den Menschen ja nicht nur gute Laune, sondern ein gutes Gefühl vermitteln. Und ich glaube, wenn jeder sich so ein bisschen anstrengen würde, seinem Gegenüber oder so vielen Leuten, wie er erreicht, ein gutes Gefühl zu geben, dann könnte man schon viel mehr Richtung Weltfrieden steuern, als man es jetzt tut, gerade in Berlin, wo alle immer so schlecht gelaunt gucken. Wenn man so ein bisschen auf den Gegenüber achtet und dafür sorgt, dass es dem gut geht, dann geht es uns allen bald viel besser.
Worüber bloggst du zum Beispiel?
Naja, über Musik oder über Comics auch, über Fernsehen, Filme. Ich schreibe auch bei den 5 Filmfreunden mit und da werde ich immer dafür gerügt, dass ich zu positiv bewerten würde, aber es ist einfach, mein Ansatz ist immer, wenn ich mir was angucke, dann versuche ich immer so das Gute daran zu sehen, anstatt jetzt das sofort kategorisch abzulehnen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch Adam Sandler-Fan.
Die letzten Jahre hat man schon so ein bisschen gemerkt, okay, wir sind jetzt alle irgendwie in diesem komischen Internet angekommen. Mhm. Jetzt heißt es aber Action, da muss mehr passieren. Was bedeutet für dich Action?
Ja, Action gerade im Zusammenhang mit dem Internet bedeutet halt, dass man jetzt so ein bisschen mal aufwachen muss und nicht immer erwarten kann, dass alle auf einen zukommen und sagen, oh, das ist toll, was ihr da macht, sondern dass man sich hinstellen muss und sagen muss, so, nehmt uns jetzt einfach mal ernst. Das Internet ist ja keine Bewegung, aber es ist eben ein Medium, das wahnsinnig viel mobilisieren und bewegen kann. Das wurde in den letzten Jahren für Spaß, für Flashmobs und so einen Quatsch genutzt. Und jetzt kann man auch mal anfangen, das für coole und ernsthaftere Dinge zu benutzen.
Du sagst schon anfangen, das heißt, wir sind noch gar nicht so weit in Deutschland, oder?
Nee, ich glaube, in Deutschland sind wir noch lange nicht so weit. Ich glaube, das wird hier noch ein paar Jahre dauern, bis das Netz wirklich als ernsthaftes Medium wahrgenommen wird. Bis jetzt ist das für die Leute so ein Spaß und Chat und wo die jungen Menschen Lieder umsonst runterladen, Medium. Aber es wird noch nicht so als Medium wahrgenommen. Das fehlt noch total.
Spürst du so kleine, eben keine Blasen, sondern so kleine Regenbogen von Aktivismus in Deutschland?
Na, das ist schwierig. Also die Piraten sind dann natürlich das Paradebeispiel für. Ich finde tatsächlich auch, dass man die Republika als Gradmesser daran lesen oder dafür nehmen kann, wie sehr diese Bewegung wächst und gewachsen ist, weil wir jetzt ist dieses Jahr das erste Mal hier in diesen Riesenhallen und die Räume sind trotzdem alle voll, sobald Vorträge stattfinden und man merkt einfach, dass sich da etwas rausbildet, was wächst und jedes Jahr, also weil ich bin auch seit der ersten Republika dabei und der Zuspruch wird immer größer. Am Anfang waren da irgendwie 500 Nasen, die sich da irgendwie auf die Füße getreten sind und dann kam plötzlich der Friedrichstadtpalast dazu und jetzt sind wir hier in diesem Riesenareal. Also daran lässt sich das, finde ich, ganz gut erkennen, dass da anscheinend sich was bewegt und irgendwie das Interesse da ist und man merkt auch, also weil es sind ja jetzt auch mehr Pressevertreter da, es wird so ein bisschen erwachsener einfach alles.
Ha, die Blogosphäre wird erwachsener. Klingt ja spannend. Das sagt übrigens Nils Bockelberg, der auch bekannt ist als Nielsenburger in der Blogosphäre. Habe ich getroffen auf der Republika. Er bloggt für den Weltfrieden auf Bloggen für den Weltfrieden. I'm gonna go get some more. Mit Thorsten Riet. Elektronische Klänge hier bei Trackback, auch eins unserer Netzmusikstücke. Ist übrigens auf dem Electronic-Label Brock für den, den es interessiert. Und manche Leute interessieren sich auch dafür, warum manche Themen es immer wieder auf die Republika schaffen und manche nicht. Und ich habe für euch hier noch so ein kleines Schmankerl, denn es gibt ein Thema, das hat es nicht geschafft, weil es ja zu kurzfristig war. Das war nämlich ein Event, das letztes Wochenende stattgefunden hat. Und das war natürlich dann zu kurzfristig, um das für diese Woche Republika einzureichen. Es geht um einen Hackathon. Das ist ein kollaboratives Coding-Event. Das heißt, Programmierer aus verschiedenen Regionen kommen an einem Wochenende zusammen und erstellen neue Internetprojekte innerhalb von 48 Stunden. Letztes Wochenende ist beim Advanced Hackathon in Nordrhein-Westfalen. Da sind 20 Projekte rausgekommen und Nadja Sabura, die vom Mediencluster Nordrhein-Westfalen kommt, die hat das Ganze organisiert und mir mal so drei Projekte vorgestellt, die sie besonders spannend fand.
Das erste Projekt, von dem ich reden möchte, ist Instagram. Viele von uns kennen Instagram. Das ist ein digitaler Fototeildienst. Man kann also Fotos, die man ins Netz stellt, mit Bekannten teilen, kann die taggen, kann darüber berichten und sich vernetzen. Das Ganze wurde neulich für viel, viel Geld verkauft und damit liegen die Nutzerdaten nicht mehr bei den Nutzern. Aus diesem Grund hat die Projektgruppe um das Projekt Instagram einen neuen Dienst entwickelt, der das Gleiche macht, allerdings auf Open-Source-Basis. Das heißt, die Nutzer haben weiterhin die Gewalt über ihre eigenen Daten. Das zweite Projekt ist das Projekt Beats bauen. Und es handelt sich hierbei um eine Lego-Plattform und eine Lego-Platte, auf der man verschiedene Lego-Steinchen hin- und her schieben kann. Das Ganze wird von einer Videokamera aufgenommen, wird dann digitalisiert und aus der verschiedenen Arrangierung der Lego-Steine ergibt sich dann ein Beat, beziehungsweise verschiedene Beats, die man übereinander legen kann, sodass man am Ende einen Lego-Step-Sequencer hat. Das letzte Projekt, was ich vorstellen möchte, ist OpenKVB. Zum ersten Mal sollen die Daten des Kölner Nahverkehrs in Echtzeit visualisiert werden. Das heißt, wenn ich in einer Kneipe sitze und ich möchte in ungefähr 10 Minuten gerne meinen Bus Nummer 160 an dieser und jener Haltestelle erwischen, dann muss ich nur auf diese App schauen und finde heraus, wann ich in der Kneipe aus der Tür muss. Das heißt, das Ganze ist auch noch geolokalisiert, es wird erkannt, an welcher Stelle man sich befindet und man kann einsehen, an welcher Stelle sich der Bus gerade befindet.
Sagt Nadja Sabura, Referentin für Internationalisierung beim Mediencluster Nordrhein-Westfalen. Also, wenn ihr euch für diese Projekte interessiert, dann könnt ihr euch einfach durchklicken über unser Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da findet ihr noch mehr von diesen Projekten. Also Beats mit Lego-Steinen und Instagram als Open-Source-Alternative zu Instagram. Das Blog heißt trackback.fritz.de. Bei Fritz in der Sendung Trackback, die jetzt zu Ende geht. Aber wer sich noch mal ein bisschen die Infos und die Interviews ziehen möchte aus der Republika, über die ich jetzt hier so ein bisschen gequatscht habe, der kann sich den Podcast runterladen über unser Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Jetzt geht's weiter mit dem Soundgarden mit Paul von Dyk. Mein Name ist Lilly Masur. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Ein Podcast von fritz.de.